Es gibt eine alte Geschichte, die von zwei Männern, die in einem großen Saal voller Zuhörer dazu aufgefordert wurden, den Psalm 23 zu rezitieren. Der eine, das war ein professioneller Redner, mit allen Techniken der Redekunst vertraut, und er rezitierte den Psalm voller Energie. Und als er fertig war, jubelten die Zuhörer und baten sogar um eine Zugabe, damit sie seine wunderbare Stimme noch einmal hören konnten. Danach wiederholte der andere und viel ältere Mann dieselben Worte. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Und so weiter. Als dieser Mann geendet hatte, rührte sich niemand im Saal. Stattdessen saßen die Leute still auf ihren Plätzen, versunken in Andacht und Gebet. Da stand der erste Mann, der professionelle Redner, auf und sprach zu den Zuhörern: Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Der Unterschied zwischen dem, was Sie gerade von meinem alten Freund und dem, was Sie von mir gehört haben, besteht darin, dass ich den Psalm kenne, aber mein Freund kennt den Hirten. Wir werden für den Rest des Jahres, zumindest in den Gottesdiensten, die ich verantworte, Psalm 23 miteinander anschauen. Und ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt. Aber sie macht was klar, was mir wichtig ist. Ich denke, viele kennen Psalm 23. Wissen, dass es einen Psalm gibt, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte. Aber mir geht's nicht darum, dass wir den Psalm kennen, sondern dass wir den Hirten kennen. Dass wir ihm begegnen, dass wir uns auf ihn einlassen und dass wir Neues oder ganz neu wieder was über diesen Hirten lernen. Und wenn ihr den Flyer anschaut, kannst du meine Präsentation einblenden? Genau. Dann merkt ihr, auch an Weihnachten werden wir über den Psalm 23 nachdenken, weil nämlich Weihnachten im Psalm 23 vorkommt. Denn was ist das anderes als Weihnachten, wenn der Psalmbeter sagt, du bist bei mir. Aber jetzt möchte ich noch nicht darüber reden. Heute sind wir noch nicht so weit. Heute wollen wir beginnen mit dem Psalm, möchten gerne einsteigen, ihn verstehen, ein bisschen kennenlernen, vor allem aber den ersten Vers. Ich bin auf diesen Psalm gestoßen, weil ein Pastorenkollege mich gebeten hat, in der EGA in Albisrieden eine Predigt zu Psalm 23, Vers 2 zu halten. Und als ich das gemacht habe, habe ich gedacht, oh Mann, Psalm 23, kann man da wirklich eine gute Predigt drüber halten? Und dann, weil den kennen ja alle und so. Und dann habe ich mich wieder neu da rein vertieft und ich habe gemerkt, wie faszinierend dieser Psalm ist. Und heute Morgen lautet das Thema: Eine Einladung zum Vertrauen, da oben ganz klein gedruckt steht's, kommt gleich noch größer, aber wir lesen den Psalm mal zusammen, nach der neuen Genfer Übersetzung. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren, und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens, und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Eine Einladung zum Vertrauen. Ich muss zugeben, ich habe den Titel geklaut. Sephora Nelson hat ein Buch dazu geschrieben, zu diesem Psalm, und es heißt so, oder hat es im Untertitel, also es gab letztens gab es mal eine Diskussion auf Idea Spektrum, ob man denn aus anderen Predigten klauen darf. Ich bin hemmungslos in der Hinsicht, und ich sage das auch nicht immer, einfach aus dem Grund, weil es nicht immer wichtig ist, und es geht ja eigentlich darum, dass wir Gott begegnen, und wenn andere was Wahres, was Gutes erkannt haben, warum darf ich das nicht übernehmen? Ich muss ja nicht alles neu erfinden. Genau, deswegen eine Einladung zum Vertrauen. Dieser Psalm ist wirklich ein Schatz. Jemand hat ihn mal die Nachtigall unter den Psalmen genannt. Die Nachtigall soll ja am schönsten singen. Ich höre die zwar selten, bei uns hört man eher Krähen. Aber ich finde wirklich, dass es ein guter Psalm ist. Und zu Anfang muss ich gleich mal sagen, mit meinem Flyer, mit dem schönen Bild, was euch hoffentlich anspricht, diese Idylle von Schafen und grünen Wiesen und Bäumen, das könnte auch bei uns vom Balkon aus fotografiert sein, denn wir haben wirklich auf der anderen Seite vom Bach ist ein Bauer, der hat seine Schafe, letzte Woche haben wir da die Lämmer bewundert. Aber wenn wir den Psalm 23 lesen und wenn wir auch darüber nachdenken möchten, was das für unser Leben heißt, dass der Herr mein Hirte ist, dann müssen wir ein für alle Mal diese Hirtenidylle begraben. Diese Idee, dass da ein Hirte mit seinen Schäfchen auf grünen Wiesen sitzt oder dass die Schäfchen da noch wohlbehütet sind. David hat dieses Lied gedichtet und bei manchen Liedern, die er gedichtet hat, Psalmen, ich glaube, er hat über 70 Psalmen gedichtet von den 150, bei manchen steht er dabei, in welcher Lebenssituation er das gedichtet hat. Wir wissen nicht genau, wann er das geschrieben hat. Wir wissen nicht, was David bis anhin erlebt hat. Und ich weigere mich, es auch irgendwie zu mutmaßen. Es gibt Leute, die sagen, ja, wahrscheinlich ist das einer der ersten Psalmen. Das ist mir relativ wurscht. Denn selbst wenn es ein erster Psalm ist, am Ende seines Lebens ist er immer noch so wichtig, dass er einer dieser 150 Psalmen wird. Also kann dieser Psalm für sein ganzes Leben stehen. Und David weiß aber, was Hirtendasein bedeutet. Denn David war selber Hirte, später König von Israel, aber dann war er Hirte. Am Anfang war er Hirte. Er war ja Teil von einer Großfamilie und er war zuständig für die Schafe, als Samuel, der Prophet Samuel, zu seinem Vater gekommen ist und sich erkundigt hat oder einen der nächsten Könige salben wollte. Und da kommen wir dann später noch drauf. Aber in der Situation war David gar nicht dabei. Die ganze Familie war mit dem Vater und mit dem Samuel am Essen. Aber David war bei den Schafen, hat auf die Schafe aufgepasst. Und als er dann mal seine Geschwister in einer Kriegssituation, als sie Teil vom israelischen Heer waren, besucht hat, haben sie gesagt, hey, was machst denn du da? Geh du lieber zurück zu den Schafen. Er war Hirte. Und er wusste, was Hirte sein bedeutet. Und genau in der Szene, vielleicht kennt ihr die Geschichte, wenn nicht, ist auch nicht so dramatisch. Es gibt ja die Szene, wo das Volk Israel bedroht wird von den Philistern. Und dann ist auf der Seite der Philister ein extrem großer Mann, ein Riese, Goliath. Und dann macht er sich immer wieder über Gott lustig. Und sagt, was ist das für ein Gott? Kommt schon, kämpft gegen mich, der Erste. Wir machen einen Zweikampf. Wir machen hier nicht Heer gegen Heer, sondern Zweikampf. Und derjenige, der den Zweikampf gewinnt, der hat letztlich die Schlacht gewonnen. Und das wiederholt sich. Und David bekommt das mit, eben als er seine Brüder da besucht und ihnen was vorbeibringt und denkt sich, das kann ja wohl nicht wahr sein und beschließt, ich will gegen diesen Goliath kämpfen. Und dann kommt Saul, der König, und sagt, ja, aber du kannst doch nicht da so mit deinen Klamotten, du brauchst schon eine Rüstung, zieht ihm die Rüstung an. Und der David sagt in der Situation zu Saul, mein König, als ich die Schafe meines Vaters hütete, kam es vor, dass ein Löwe oder Bär sich ein Tier von der Herde holen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und rettete das Opfer aus seinem Rachen. Wenn er sich wehrte und mich angriff, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Mit Löwen und Bären bin ich fertig geworden. Diesem unbeschnittenen Philister soll es nicht besser ergehen. Er wird dafür büßen, dass er das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Der Herr hat mich vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister beschützen. 1. Samuel 17. Die Zahl habe ich vergessen hinzuschreiben. Also das heißt Hirte sein. Hirte sein heißt nicht beschaulich neben den Schafen sitzen und zugucken, wie die sich dann satt fressen, sondern Hirte sein heißt Schafe beschützen. Hirte sein heißt, ist nicht idyllisch, heißt das Leben aufs Spiel zu setzen für die Schafe. Hirte sein heißt, nach guten Weidegründen zu suchen. Israel ist ja bis heute kein Land, wo einfach so alles wächst, sondern wo es auch viel Wüste gibt. Und es gibt das Buch von einem Mann, der auch im Orient als Hirte gearbeitet hat, der sagt, ja, Hirte sein bedeutet vielleicht auch Land bewässern, von Steinen befreien, von Wurzeln befreien, bewässern, damit ich guten Weidegrund habe. Hirte sein ist harte Arbeit, nicht irgendwie eine Idylle. Und das ist das Erste, was wir verstehen müssen, bloß keine Hirtenidylle. Und das Zweite, was wir verstehen müssen, ist auch keine Schäfchenidylle. So nach dem Motto, ja, wenn ich ja einen guten Hirten habe, dann bin ich da ja auch als tolles Schaf. Ja, David sagt es ja, oder? Den Schafen ging es auch an den Kragen. Bloß keine Schäfchenidylle, so nach dem Motto, ja, wenn ich ein Schäfchen bin, dann geht's mir gut. Ja, natürlich, aber es gibt auch Gefahren für diese Schafe. Und auch das wusste der David. Der David, der lebt ja nicht nur auf der Sonnenseite des Lebens. Ja, er ist der König von Israel. Ja, er hat ein Heer, aber er weiß auch, wie es sich anfühlt, wenn man durchs Land gejagt wird. Sein Vorgänger hat ihm ja versucht, das Leben zu nehmen. Hat mit dem Speer auf ihn geworfen. Er hat erlebt, wie sein eigener Sohn einen Aufstand gegen ihn angezettelt hat. Er hat erlebt, wie seine Frau ihn ausgelacht hat. Wie er da getanzt hat. Vor der Bundeslade. Er hat erlebt, wie seine Kinder gestorben sind. Er hat auch schwierige Zeiten erlebt, ganz persönlich. Er hat Ehebruch begangen, hat seine Frau hintergangen, hat jemanden umbringen lassen, um seinen Ehebruch zu vertuschen. Und er wurde von Gott dafür auch bestraft. David hat in seinem Leben von Anfang an nicht nur Schäfchenidylle, sondern nach dem Motto, alles gut. Weder Hirtenidylle noch Schäfchenidylle. Von den beiden Gedanken müssen wir uns verabschieden, wenn wir Psalm 23 hören und wenn David dort betet oder dichtet, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Aber das Dritte, was wir hören müssen und was wir hören sollen, ist dieses klare Bekenntnis. Ich habe einen Hirten. Ich habe einen Hirten. Ich glaube, wir müssen, wenn wir den Psalm 23 lesen, weiterlesen, müssen wir immer diesen ersten Psalm lesen. Diesen ersten Vers lesen. Ich habe einen Hirten. Das ist nicht Möglichkeit. Das ist nicht mal Gebet. So nach dem Bitte sei mein Hirte. Sondern es ist Ausdruck einer frohen Gewissheit. Es ist Bekenntnis. Es ist Jubel. Es ist Freude. Das ist kein Buchhaltergott, den man zähneknirschend akzeptiert, vor dem man irgendwie Rechenschaft ablegen muss. Sorry für alle Buchhalter. Als ich die Predigt in der EGA gehalten habe, habe ich hinterher jemand gefragt, und was machst du beruflich? Sagt er, ich bin Buchhalter. aber das ist kein Buchhaltergott, der Listen führt und einem auf die Finger gibt, wenn man Fehler macht oder nach den Fehlern sucht, sondern er ist jemand, der Hirte ist. Das ist nicht eine Option, das ist nicht nur ab und zu, sondern das ist ein vertrauensvolles, frohes Bekenntnis. Ich habe einen Hirten. Ich habe jemand, der sich um mich kümmert, der mich versorgt, der voller Fürsorge da ist. Das ist nicht Wunsch, sondern Anbetung. Das ist Triumph und Freude und Dankbarkeit. Der Herr ist mein Hirte. Und vielleicht ist es gut, wenn wir es nochmal vor Augen halten. David war König. David war König von Israel. Ja, und er hatte ganz sicher viele Möglichkeiten, sich all das zu besorgen, was er wollte. Ja, und er hatte sogar die Möglichkeit, ungerecht Menschen umbringen zu lassen. Aber obwohl er König ist, obwohl er Herrscher ist, obwohl ihm ein Reich zu Füßen liegt, sagt er, ich bin ein Schaf. Ich habe einen Hirten. Das kann man vielleicht vergleichen mit der Königin von England, ich will nicht sagen, dass sie immer alles richtig macht und so, das hat der David auch nicht, aber die Königin von England hat vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hat sie ihr Thronjubiläum gefeiert und ist 90 Jahre alt geworden, glaube ich. Und dann wurde ein Buch veröffentlicht, das heißt The Servant King and the King I Serve. Und das ist eigentlich ein Auszug aus ihren Reden, wo sie immer wieder Bezug nimmt auf Jesus und sich dazu bekennt. Sie ist ja gleichzeitig Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Ich finde einfach, wir müssen uns bewusst machen, wie reden denn unsere Herrscher über Gott? David weiß sehr genau, dass Schafe ohne Hirten verloren sind, zumindest unsere Hausschafe. Das ist was Lustiges, wenn er das möchte, könnt ihr das mal auf YouTube eingeben. Schafe schubsen. Habt ihr das gewusst, dass Schafe nicht alleine aufstehen können, wenn sie auf dem Rücken liegen? Habe ich nicht gewusst. Wenn sie zu dick sind und zu viel Wolle haben und so, dann gibt's auf YouTube so Videos von Hirten, die da in Norddeutschland am Deich ihre Schafe haben. Der fährt jeden Abend und jeden Morgen fährt er da mal entlang und guckt, ob irgendein Schaf auf dem Rücken liegt. Und dann sagt er auch den Wanderern, wenn da eins auf dem Rücken liegt, gebt ihm doch einen Schubs, damit's wieder aufstehen kann. Weil sonst sterben die. Ja. Ich weiß nicht, ob Schafe wirklich blöd sind, aber sie scheinen ohne Hirten ziemlich aufgeschmissen zu sein. Und David sagt, ich habe einen Hirten. Und das ist ein frohes Bekenntnis. Aber nicht nur das, ich habe es schon mal angedeutet. Genau. Das ist auch nichts, was einzigartig bei David ist. Immer wieder in der Bibel merken wir, dass dieser Gedanke auftaucht, dass Gott wie ein Hirte ist. Einer, der sich kümmert, einer, der sich sorgt. Am Ende seines Lebens tut Jakob dieses Gebet sprechen in 1. Mose 48. Das ist das erste Mal, wo Gott als Hirte bezeichnet wird. Und kommt auch nicht von ungefähr, denn auch Jakob war Viehhirte. Aber er sagt, ich bete zu dem Gott, nach dessen Willen meine Väter Abraham und Isaak sich stets gerichtet haben. Ich bete zu dem Gott, der mich wie ein Hirt mein Leben lang geführt und beschützt hat. Ich bete zu dem Gott, der in aller Not zur Stelle war und mich gerettet hat. Der Herr ist mein Hirte. Genau, das nächste, es ist Bekenntnis. Dieser Satz ist Bekenntnis, frohes Bekenntnis, aber es ist eben auch eine Festlegung. Es ist die Festlegung, ich brauche einen Hirten. Es ist die Festlegung, dass die Rollen klar sind. Und das war nicht nur Theorie, sondern auch Lebenswirklichkeit. Festlegung, ich als König brauche einen, der auch für mich sorgt. Einen, der mir Orientierung gibt. Einer, der mir hilft. Einer, der sich um mich kümmert. David wusste immer, dass er sein Königtum von Gott geschenkt bekommen hat. Das ist bis heute so, denke ich, dass das Neue Testament uns lehrt, wer Führungsverantwortung trägt, wer im Staat Autorität trägt. Wir meinen, das ist ihm vom Volk geschenkt, aber aus meiner Sicht ist das auch von Gott gegeben. Aber das heißt auch, dass man Gott gegenüber verantwortlich ist. Und David hat es immer wieder gelebt und erlebt. Wenn man Psalm 22 liest, also nur den Psalm vorher, da merkt man, dass es ihm lange nicht immer gut gegangen ist. Ich habe es gerade eben schon angedeutet, aber Psalm 22, Vers 2 ist der Satz, den Jesus am Kreuz zitiert. Den hat David gedichtet und er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Widerspricht sich das nicht? Nein. Denn er geht auch mit seiner Verzweiflung über das Schweigen Gottes. Auch mit seinen Erfahrungen, dass scheinbar Gott nicht da ist, geht er zu Gott. Er sagt, du bist mein Hirte. In deine Hände lege ich mein Leben. Von dir erwarte ich Hilfe. Ich sorge nicht selbst fürs Recht, sondern ich warte, dass du mir hilfst. Und da gibt es auch Momente der Einsamkeit, Momente des Zweifels. Und trotzdem legt sich David fest, ich brauche einen Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Und nur als kleinen Tipp beim Bibellesen, letztens hat mich das auch nochmal jemand gefragt, finde ich immer cool, wenn Leute mich Sachen fragen, wenn in euren Bibelübersetzungen Herr so geschrieben ist, mit nur Großbuchstaben oder zwei Großbuchstaben, dann steckt dahinter nicht einfach nur das hebräische Wort für Herr, sondern der Name Gottes. Der Gott, der sich Israel offenbart hat, der sich Mose am brennenden Dornbusch offenbart hat, der hat ja Namen. Der Name Gottes im Alten Testament ist Jahwe, nicht Jehova, das hat man früher gedacht, weil die Juden haben die Konsonanten, J-H-W-H, genommen und haben die Vokale von Herr drunter geschrieben. Und deswegen hat man früher gedacht, das heißt Jehova. Aber inzwischen hat man herausgefunden, dass es Jahwe heißt, weil man irgendwo die richtigen Vokale gefunden hat sozusagen. Genau weiß ich's, kann ich es euch jetzt auch nicht gerade erklären. Aber auf jeden Fall dahinter steckt der Herr, derjenige, der das Volk Israel gerufen hat, derjenige, der das Volk Israel, der Abraham, Isaac und Jakob begegnet ist, derjenige, der Mose beauftragt hat, nach Ägypten zu gehen und das Volk rauszuholen, derjenige, der das Volk Israel durch die Wüste geführt hat, derjenige, der ihnen das Land gegeben hat, derjenige ist mein Hirte, nicht irgendjemand. Sondern der Herr ist mein Hirte. Und zuletzt glaube ich, wenn wir diesen Psalm lesen, dann müssen wir hören, es ist ein Bekenntnis. Ein Bekenntnis ohne Hirtenidylle und ohne Schäfchenidylle. Ohne rosa-rote Brille. Es ist eine Festlegung. Der Herr ist mein Hirte. Und es ist eine Ermutigung. Ah, da habe ich noch eine Geschichte zum Thema, ich brauche einen Hirten. Das ist kürzlich passiert in Deutschland, in unseren modernen Zeiten, wo wir Tiere noch mit Elektrozäunen einhegen. Da merkt man, dass man auch da eigentlich einen weisen Bauern braucht, der keine Fehler macht, oder? Nicht nur der Wolf macht Schafen zu schaffen, sondern auch Züge, weil nämlich der Zaun nicht richtig von einem Sturm beschädigt worden war, sind Schafe auf die Gleise gekommen und dann haben zwei Züge die Schafe überrollt. Und genau, Schafe brauchen einen Hirten. Ich brauche einen Hirten. Das Letzte für heute kommt. Das Letzte für heute ist, es ist eine Ermutigung. Es ist eine Ermutigung für uns. David sagt, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Es ist eine Ermutigung, diesen Hirten zu kennen, auf ihn zu vertrauen. Dieser Satz, ich leide keinen Mangel, könnte man meinen, nach all dem, was ich jetzt vorgelesen habe, der stimmt ja nicht. Doch, das ist ein Glaubenssatz. Das ist kein Erfahrungssatz nach dem Motto, ich komme nie zu kurz, ich schlafe immer bequem, meine Kinder gehen mir nie auf den Keks, ich habe gar keine Feinde, ich mache immer alles richtig, ich weiß immer die richtige Antwort, ich verhalte mich nie falsch. Das meint David hier nicht, sondern er meint, dass in all dem der Hirte bei mir ist. Und er mir hilft, er mich führt. Es ist eine Ermutigung, diesen Hirten zu kennen und darauf zu vertrauen, dass er für uns sorgt. Paulus beschreibt es mal in seinem Leben so. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Schreibt Paulus an die Philipper. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrung, die ich zu entgehen ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Ist das abgeschnitten? Hä? Ich habe es auch nur da drauf. Philipper 4. Muss geschwind aufschlagen. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen, und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrung zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Auch dann, wenn es mir nicht gut geht, auch dann, wenn ich zu wenig habe, ist er bei mir, hilft mir, bewahrt mich. Auch dann ist er mein Hirte, vertraue ich auf ihn. Und wenn es mir sehr gut geht, dann danke ich ihm und klopfe mir nicht selbst auf die Schulter. Das ist ein Glaubenssatz. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Jeder von uns wird es erleben, auf die eine oder andere Weise, dass unser Leben nicht so verläuft, wie wir uns das vorstellen. Wird Schwachheit erleben, wird an seine Grenzen kommen. Und am Ende ist die Frage, auf wen vertrauen wir? Wen kennen wir? David sagt, ich kenne diesen Hirten. Er sorgt gut für mich. Ich vertraue ihm, auch in der Not. Jesus hat mal gesagt, hat dieses Thema aufgenommen vom Hirten und hat in der Predigt gesagt, ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen diese 5 Punkte mitgeben, die uns ein bisschen herausholen aus der Vorstellung, dass mit Jesus unser Leben idyllisch ist. Dass wir keinen Widerspruch erleben, dass wir keine Anfechtung erleben, dass wir keinen Schmerz erleben, dass wir kein Scheitern erleben, dass wir immer auf der Erfolgsspur sind. Das hat Jesus nicht so erlebt, das haben seine Jünger nicht so erlebt. Es gibt niemand in der Bibel, der, würde ich sagen, das erlebt hat. Und deswegen ist es die Einladung in den Höhen und Tiefen, sich zu überlegen, wer ist eigentlich mein Hirte? Spreche ich dieses Bekenntnis mit, was David gesagt hat? Es ist auch mein Bekenntnis, der Herr ist mein Hirte. Es ist mein Lob, meine Freude. Lege ich mich auch darauf fest, ich brauche diesen Hirten. Und suche ich diesen Hirten, auch dann, wenn es mir nicht gut geht. Und kann ich sagen, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du der gute Hirte bist. Dass dir das nicht fremd ist, dass wir herausgefordert sind in unserem Alltag. Dass es dir nicht fremd ist, dass wir herausgefordert sind in unserem Glauben. Dass es dir nicht fremd ist, dass wir in unseren Familien oder im Miteinander Widerstand erleben. Dass es dir aber auch nicht fremd ist, sich zu freuen. Und ich danke dir dafür, dass du der gute Hirte bist. Und dass du sogar dein Leben für uns gegeben hast. Dass du mit deiner Liebe und Freundlichkeit für uns sorgst. Danke, dass du auch eine Perspektive hast, die über dieses Leben hier hinausgeht. Und danke, lädst du uns ein, dir zu vertrauen. Dieses Bekenntnis mitzusprechen. Dich einzuladen, unser Hirte zu sein. Und auch dich immer besser kennenzulernen. Danke, Herr Jesus, bist du auch in der Not, nicht weit weg, sondern ganz nah. Amen.